Wenn wir auf diesen Text schauen von Johannes Evangelium Kapitel 17, dann meine ich dort einige Dinge zu erkennen, die ich erstmal so zwei Hauptgedanken nur erwähnen möchte und nicht weiter groß darauf eingehen möchte. Ich sehe, wie dieser wunderbare Gott dort vor Gott tritt, also Jesus, der Sohn Gottes, während er auf dieser Erde war, dann vor Gott getreten ist und er dankte. Und man kann sich nur vorstellen, und wir können es uns nur vorstellen für alle, die nach ihm gekommen sind, ich meine, der Sohn Gottes einmal, aber alle die, die in seinen Damen unterwegs waren und dann mit diesem Empfinden das Leben beenden konnten auf dieser Erde, es ist vollbracht. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ein ganz wichtiger Merkmal von dem Gebet Jesu. Das Zweite, was ich meine zu erkennen in diesem Text, auf den ich auch nicht groß weiter eingehen möchte, Jesus tritt dort vor den Vater und er betet und sagt, ich habe ihn deine Herrlichkeit offenbart. Ich habe ihn deinen Willen offenbart. Ich habe ihnen offenbart, was sie brauchen, um in dieser Zeit zu leben und zu überleben. Und wenn ich das so auseinandernehmen würde, dann würde ich sagen, von Anfang an der Bibel bis zum Schluss und besonders auch im Leben Jesu sehen wir so Pfeiler des Glaubens, die er offenbart hat. Menschen suchen, Christen suchen oft so sehr nach dem Willen Gottes. Welches ist der Wille Gottes? Welches ist der Plan Gottes? Und manchmal habe ich das Gefühl, die Christen verlaufen sich mit diesen Gedanken. Der Wille Gottes ist so klar offenbart, dass wir ihn erkennen als Gott. Der Wille Gottes ist so klar offenbart in der Bibel, dass wir ihn erkennen, nicht nur als Schöpfer, sondern erkennen, dass wir Sünder sind und die Erlösung, die Errettung brauchen. Der Wille Gottes ist so klar und wenn wir hineinschauen, schon von Anfang an in den 10 Geboten bis hin, denn dann besonders in den Evangelien, wo uns der Wille Gottes offenbart wird, einmal Gott ist Gott, dann Gott möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dann, dass sie in dieser Wahrheit leben und ein hingegebenes Leben haben und dass sie dann diese Botschaft hinaustragen in die Welt und dann einmal in der Ewigkeit bei ihnen sind. Merken wir, das sind die Pfeiler des Glaubens. Wir verlieren uns oft und suchen nach einem Plan, nach, oh, was will Gott? Das ist der Wille Gottes. Und dann kommt das Wort Gottes und dann kommt der Heilige Geist hinein wie so ein Navi in unserem Leben und wo er uns zwischen diese Pfeiler führen will und leiten will, vor Irrwege bewahren will und den richtigen Weg zeigen will. Und ich habe dieses Kapitel überschrieben jetzt mit den eigentlichen dritten Hauptgedanken, aber auf den ich eingehen möchte heute Morgen und wünsche, dass der Geist Gottes uns dort begleitet und uns abholt. Und mit, nicht nur in der Wahrheit hinein einsteigen, die Jesus uns vermittelt, sondern dass wir in sein Empfinden, in sein Herz hineinschauen. Dass wir seine, ich möchte beinahe sagen, Gefühle so ein bisschen nachvollziehen können. Und habe es überschrieben mit den Gedanken, er betet. Es ist herrlich, wenn Kinder manchmal die Tür öffnen und sehen die Eltern beten. Ich glaube, das macht was mit den Kindern. Wir alle wollen nicht gestört werden, wenn wir beten. Aber wenn jemand uns dann ertappt beim Beten, die Gemeinde, vielleicht den Pastor, und man merkt, hier betet jemand für uns. Und so könnten wir durch die verschiedenen Positionen, die Menschen einnehmen, Lehrer und so weiter, oder wenn wir irgendwo, macht man das heute noch? Machst du es noch? In ein Restaurant essen gehen? Hoffentlich hat es keiner gesehen. Müssen wir uns schämen dafür? Ich kann mich erinnern, wie wir im Restaurant waren und mit unserer Familie und Enkel. Wir haben gebetet, laut gebetet. Kommt die Kellnerin und sagt, ich erinnere mich an meine Oma. Ich muss das auch wieder tun. Aber jetzt in Evangelium Johannes Kapitel 17, dort lesen wir davon, dass Jesus betet. Und zwar er betet für seine Jünger, für seine Gemeinde, für sein Volk. Er geht dort in der Einsamkeit und wer hat ihn beobachtet, wer hat ihn gehört, wer hat ihn gesehen, wer hat es mitbekommen? Die Apostel, die Jünger und das erste Anliegen, was ich herausgreifen möchte aus dem Text von dem Gebet Jesu und wir dürfen es mitleben. Das erste Anliegen Jesus, die Gotteserkenntnis. Und dort heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist. Er alleine, Gott, Vater und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Mögen doch die Mauern immer wieder durchbrochen werden oder der Nebel, in dem wir oder Menschen leben, wo uns diese Erkenntnis fehlt. Welche Gotteserkenntnis hatte eigentlich Adam und Eva, als sie im Garten Eden waren? Vor dem Sündenfall. Herrlich, ne? So wird es einmal sein. Welche Gotteserkenntnis hatten sie, nachdem die Sünde eingebrochen ist? Alles vernebelt. Im besten Fall, so wie Paulus es sagt in 1. Korinther Kapitel 13, und er sagt, wie durch einen Spiegel. Ja, so halb verschwommen manchmal sehen wir, aber einmal werden wir ihn richtig sehen oder werden das Ganze sehen, ihn und auch uns. Die Menschen, die Jesus erlebt haben auf dieser Erde, als er leibhaftig auf dieser Erde war, und dafür betete er ja und hat es sicherlich immer wieder auch erlebt, wie er unterwegs war und plötzlich der Vorhang aufgerissen ist, wie plötzlich ein Petrus es begreifen konnte und er sagte, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Was ist da mit ihm passiert? Petrus, wollen wir ihn mal fragen, was hast du empfunden? Was ist alles durch dein kleinen Gehirn, kleinen Kopf gerade alles durchgegangen, als du plötzlich gemerkt hast, hier steht nicht irgendjemand, sondern hier ist der lebendige Gottes, der lebendige Gott steht vor mir und ich darf ihn ein Stück erleben. Wir wissen, dass es immer nur so Bruchteile sind, so kleine Momente, wo der Mensch, wo Petrus oder die Menschen, die Jesus erlebt haben, als er unterwegs war, als er gepredigt hat. Und sie sagten, er predigt nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Was haben sie empfunden? Was ist in ihnen passiert? Was ist aufgegangen an Wahrheiten für ihr Leben? Einmal über den Schöpfer und über den Messias, den Gott gesandt hat. Was für ein Mensch war auch immer wieder so ein Ausdruck, den Menschen gehabt haben, wenn sie erlebt haben, wir stehen hier vor dem lebendigen Gott. Was für ein Mensch, dem selbst das Meer gehorsam ist. Und wir könnten so durchgehen durch die Erlebnisse, die die Menschen damals gemacht haben, ob bei der Kreuzigung, ob während der Kreuzigung, als Jesus starb und sie merkten, hier ist nicht ein gewöhnlicher Mensch gestorben, sondern jemand, der ohne Sünde war und jemand, der jemand, der ohne Sünde war und der der Sohn des lebendigen Gottes ist, spätestens bei der Auferstehung, wo die Soldaten umfielen und wo die Apostel und die Jünger dann merkten, er ist es wirklich, und sie dann anfingen, ein Stück mehr zu begreifen. Und ich möchte mal sagen, wir brauchen unser Leben lang, um diesen Gott so immer noch einen kleinen Teil, Stück mehr zu erkennen. Wie Hiob es sagte, ich kannte ihn nur von Hörensagen. Jetzt aber haben meine Augen ihn gesehen. Wir wissen, dass er ihn nicht wirklich gesehen hat. Aber durch das, was er erlebt hat, dann die Gegenwart Gottes in sein Leben gespürt hat und erlebt hat. Oder wie wir erst schon gehört haben von Josua, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir vertrauen dürfen, dass er bei uns ist. Wie dieses ältere Lied, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ich sehe nicht, aber er sieht. Ich fühle mich alleine, aber er ist da. Während der Ostertage ist mir so ein Gedanken durch den Kopf geschossen. Von der Kreuzigung, da betet Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott ihn vielleicht gar nicht verlassen hat? Wir gehen ja immer davon aus, er hat ihn da verlassen. Jesus war Gott und war Mensch. Er starb, klar, als Gott rein, aber er starb als Mensch. Welche Wahrnehmung haben wir so im Alltag unseres Lebens, dass Gott nicht da ist, oder? Dass wir noch nicht genug gebetet haben. Dass wir noch nicht genug Leistungen gebracht haben. Dass unser christliches Leben noch viel besser sein muss. Natürlich will das nicht runterschrauben. Und dann haben wir das Gefühl, lieber Gott, wie da erst gesagt wurde, unser Gebet geht nur bis zur Decke. Das ist unsere menschliche Wahrnehmung. Jesus hatte auch diese menschliche Wahrnehmung am Kreuz. Er starb als Mensch am Kreuz. Ich weiß es nicht, wir werden ihn einmal fragen. Möchtest du beten bei diesen Anliegen von Jesus? Sagen, Herr, ich möchte dich mehr erkennen. Oder mit den Worten von Paulus, ich möchte ihn erkennen und die Kraft, die Macht seiner Auferstehung. Jesus, offenbare du dich mir, uns. Uns auch heute Morgen in den Alltag unseres Lebens mit den Sorgen und Fragen, die wir haben, mit der Schuld, mit dem, was wir manchmal zu kämpfen haben, mit den Anfechtungen, dass wir wissen, dieser lebendige Gott ist so anders, als wir es uns manchmal vorstellen. Das zweite Anliegen Jesu, die Einigkeit. Wenn wir Gott erkennen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, was sehen wir dort? Die Dreieinigkeit. Gott offenbart sich in der Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Und es heißt, lieber Vater, er betet zu seinem Vater. Weint er? Was empfindet er? Gehst du mit dort in diese Gebetszeit mit Jesus hinein? Und er betet, ich bin nicht mehr in der Welt. Ich bin bald weg. Sie werden bleiben. Sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinen Namen. Den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir sind. Merken wir hier die Dreieinigkeit. Dieses Bild, er geht von dem Himmel aus, von der himmlischen Welt aus, von der Gemeinschaft, von der Einigkeit, die dort herrscht. Und sagt, erhalte sie doch. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Nein, noch nicht, sie haben ja noch eine Aufgabe. Sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Die Einigkeit, das Einssein in Jesus, in der Gemeinschaft mit den dreieinigen Gott, aber dann unter den Kindern Gottes, ist solch eine Herausforderung, oder? Die Einigkeit zu bewahren, das heißt eins zu sein, nicht Einigkeit, aber nicht Uniformität, das heißt, wir müssen nicht alle gleich sein. Wir sind sowas von unterschiedlich. Und in der Unterschiedlichkeit bereichern wir uns doch. Was meint ihr, wenn wir alle so wären wie Norberto? Wenn alle so wären wie Therese? Entweder mehr ruhig oder ein bisschen aufgedreht. Ja, ist doch so, oder? Aber wir dürfen uns beschenken. Der eine ist langweilig, der andere ist übermütig. Der eine ist scheinbar hochbegabt, der andere scheinbar weniger. Wem braucht das Reich Gottes mehr? Wir alle haben unseren Platz in dieser Erde, auf dieser Erde. Wie schön, dass es ein Gaspedal gibt, ein Auto, aber auch eine Bremse. Wie schön, dass wir so unterschiedlich sind. Und Jesus kommt hier und sagt, erhalte sie, bewahre sie und bewahre sie vor dem Bösen. Wir ahnen manchmal gar nicht, wie viele Angriffe des Bösen wir haben in unserem Leben. Ich habe dieses Bild, glaube ich, hier benutzt, als wir in Brasilien, Panambi, Rio Grande do Sul, ganz da unten an der Spitze, unsere Brasilianer wissen, wo das ist. Wir haben ja Brasilianer von dort auch hier. Und als wir dort einen gefährlichen Käfer hatten, der im Gemeindehaus war und ich jemand gerufen habe, einen Fachmann, um mit Gift das ganze Gebäude zu behandeln, damit man den Menschen keine Gefahr aussetzt, dann sagt er zu mir, sagt er, weißt du, dass hier die Luft voll von bösen Geistern ist? Du siehst sie nicht, aber ich sehe sie. Dann hat er seine Lebensgeschichte erzählt. Und dann denken wir an Elisa und denken wir an seinen Boten, den er hat, seinen Jünger, den er hatte, und wo auch die Feinde auf ihn zukamen und Elisa betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann sah er das Meer an unserer Seite, dass die Engel Gottes, die Legion Gottes ausgesandt werden. Wir gehen gerade durch eine sehr schwere Zeit mit unserer Familie. Unser Enkel mit 17 Jahren hat eine Immunerkrankung bekommen. Wir bitten Gott um Gnade, dass Gott da die Leber wiederherstellt, die sehr kaputt gegangen ist. Und ein paar Wochen später der Schwiegersohn, der Vater von den 17-Jährigen mit 47 Jahren. Untersuchung, Untersuchung. Und erst sagten sie, es wäre Lungenkrebs. Es ist Lymphdrüsenkrebs. Und hat jetzt die erste Chemo bekommen. Meine Frau und ich, wir waren zu Hause am Bibel-TV angeschaut, jetzt vor ein paar Tagen. Und dann kam so ein Film über die Engel. Und der Titel war ungefähr so, die Engel, die wir nicht sehen und die doch da sind. Ich habe der Tochter gleich in dem Moment ein Lied zugeschickt über YouTube, und zwar dieses Lied, manchmal brauchst du einen Engel. Und sie waren so in Not gewesen und wussten nicht ein und aus, um jetzt vor ein paar Tagen wieder, wie gehen wir damit um, an Ärzte ist manchmal so schwer heranzukommen. Und dann kommt jemand, unser Hausarzt, der jetzt in Rente gegangen ist, war auch ihr Hausarzt, und sucht jemand an ihrer Haustür. Und mit denen konnten sie dann sprechen und ihre Sorgen und Lasten da ablegen. Und die Tage begegnet unsere Tochter, die Frau von dem Arzt, und haben drüber gesprochen. Und sie sagte, ja, manchmal schickt Gott uns jemand. Also in dem Fall der Arzt. Ja, manchmal brauchen wir einen Engel. Und ich möchte, dass wir Gott danken für die Engel, die er ausgesandt hat und aussendet, um uns zu bewahren vor den Bösen. Und denke daran, das, was du siehst an Wunder, an Gegenwart Gottes in dein Leben, wo er dich führt durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Ermutigung auch von Menschen, die manchmal auch Engel sein können, die Gott sendet zu dir und zu mir, dass viel mehr in dein Leben aktiv sind, als die du nicht siehst, als die du siehst. Und möge dieses Gebet Jesu, dieses Anliegen Jesu, dass sie eins sein, eins werden, eins bleiben, in der Vielfalt mögen wir da die Notwendigkeit immer wieder erkennen, aber auch die Herausforderung sehen, wo der Böse uns angreift und versucht, uns diese Einigkeit zu rauben, wo in uns ein Kampf anfängt, statt dass wir uns gegenseitig segnen, ermutigen, Kraft schenken, in der Familie, als Geschwister, als Gemeinde, sondern dass wir eine Einheit bilden, die begleitet wird durch die Gegenwart unseres lebendigen Gottes. Möchtest du dafür beten? Jesus betet. Siehst du ihn noch beten? Hörst du ihn beten? Siehst du ihn vielleicht weinen, wie er über Jerusalem geweint hat und gemerkt hat, seine Jünger, da war so viel Reiberei da, so viel Uneinigkeit, wo Jesus vielleicht dachte, was soll das Ganze? Wann werden sie es lernen, sich nicht an den Kleinigkeiten aufzuhalten, sondern auf das große Ziel hinzuschauen. Nicht auf das hinzuschauen, was trennt, sondern das, was vereint, auch in der Christenheit, auch zwischen uns, auch in der Familie. Möchtest du damit beten? Das dritte Anliegen Jesu, die Heiligung. Sicherlich haben wir alle schon Predigten über Heiligung gehört, über Heiligkeit gehört. Und wir wissen, dass Heiligung bedeutet eigentlich Absonderung von zu. Aber da will ich nicht weiter darauf eingehen, sondern Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Mönche und haben es versucht zu tun, ein heiliges Leben zu leben, haben sich isoliert. Das ist nicht die Heiligkeit, die Gott sucht. Ne? Wo wir ein super Christ sind in unser Kämmerlein. Super Christ, solange wir alleine sind. Super Christ, solange wir noch nicht aufgewacht sind. Aber wenn wir aufstehen, könnt ihr euch vielleicht erinnern, Beispiel, das ich hier mal gebracht habe. Lieber Gott, ich danke dir und so weiter, aber ich bitte dich, gleich stehe ich auf. Gleich werde ich wach. Und dann geht's los. Mit der Versuchung nach Schokolade oder nach weiß nicht was. Aber das ist nicht das Schlimmste, ne? Mal eine Tafel Schokolade zu viel oder zu wenig, naja. Ein Kilo mehr oder ein Kilo weniger, ich ziehe schon immer schön weite Hemden an. Aber die Heiligung, wo wir vor Gott stehen, wo wir erkennen, mit wem wir es zu tun haben und wer der lebendige Gott möchte, dass wir werden, immer wieder werden. Jesus betet dafür, dass wir Heiligung erleben durch die Wahrheit, also immer wieder erleben. Weil solange wir auf dieser Erde sind, nachdem Adam und Eva ihr Vorrecht dort verloren hatten, sind sie über diese Erde gegangen oder viele andere sind über diese Erde gegangen und immer wieder mussten sie damals Opfer bringen oder später Menschen zum Kreuz kommen durch Jesus. Heilige sie in der Wahrheit. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin's. Dein Wort ist die Wahrheit. Dieses Wort, und ich sage es immer wieder, für mich das Zentrum der Bibel sind die Evangelien. Ich möchte keinen Bibeltext deuten ohne die Evangelien, weder aus den Alten noch aus den Briefen. Hier sind die Pfeiler des Evangeliums für unser Leben. Hier ist Jesus. Hier erkennen wir den Messias, den Gott für uns gesandt hat. Gott mit uns, Gott auf dieser Erde, wo er so ein Stück Heiligkeit oder Jesus in der Vollkommenheit, Heiligkeit, ohne Sünden erlebte auf dieser Erde, ohne Sünden. Er war heilig. Und wir beten dafür. Und kommen immer wieder zum Kreuz. Und sagen, ich bin es nicht. Aber ich möchte es sein. Ich möchte es werden. Ich brauche deine Reinigung. Wodurch? Durch die Wahrheiten des Wortes Gottes. Wahrheit ist heilig. Lüge ist unheilig. Sobald wir uns von der Wahrheit, in welchem Bereich auch immer, entfernen, neigen wir in Unheiligkeit zu fallen, wo es nicht mehr so ganz sauber ist. Deshalb brauchen wir die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, in Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Bleibet bei mir, ich bleibe bei euch. Ich gehe mit euch durch dieses Leben. Und immer wieder, wenn ihr in Gefahr steht, möchte ich durch die Wahrheit, die ich bin, durch die Gemeinschaft, die ich euch schenke, euch herausholen aus dem Irrtum, hin zur Wahrheit. Möchtest du beten? Jesus, ich möchte mehr mit dir zusammenleben. Ich möchte so nah bei dir sein, wie es nur geht. Damit ich deine Stimme höre und von dieser Stimme bewahrt werde vor dem Bösen. Damit ich deine Liebe spüre und bewahrt werde vor den Anfechtungen, wo der Teufel versucht, mich zu zermürben, wo ich ihm ausgesetzt bin. Ich bleibe in deiner Gemeinschaft, weil in der Gemeinschaft mit dir bin ich geschützt vor Lüge, vor dem Bösen, vor das, was mich unheilig machen kann. Möchtest du beten? Herr, schenk mir mehr Heiligung durch die Gemeinschaft mit dir und mit deinen Kindern. Denn die Gotteserkenntnis, die wir brauchen, die Einigkeit, die wir brauchen, darin erleben wir die Heiligung. Oder wir brauchen die Heiligung in der Einigkeit und durch diese Gotteserkenntnis in unserem Leben. Vierte Anliegen Jesu. Er will uns senden. Sehen wir immer noch Jesus dort am Beten, am Ringen mit dem Vater, wo er nicht für sich selbst betet in dem Sinne, dass es ihm leichter gehen sollte für das, was auf ihn zukommt, sondern er hat seine Gemeinde, seine Jünger, seine Gemeinde, er hat dich und mich im Fokus. Und er betet ja an Vater unser und sagt, ich bitte nicht alleine für die, also für diese 12 oder die Schar, die er damals erreicht hat, sondern ich bete für die, die durch sie zum Glauben kommen werden. Also Jesus kämpft dort für dich und für mich. Es ist so ein wunderbarer Gedanke zu wissen, dass Jesus uns durch den Geist vertritt mit unaussprechlichen Seufzen vor den Thron Gottes. Manchmal, wenn du mit deinen Fragen und Sorgen kommst und so gefangen genommen bist durch deinen Alltag und es gar nicht in Worte fassen kannst, was du Gott sagen möchtest, dann sage danke, Jesus, dass du mich vertrittst durch deinen Geist vor den Thron mit unaussprechlichen Seufzern. Dass du das, was ich nicht schaffe, dass du mit meinen Grenzen zurechtkommst und dass du mir hilfst, solch ein Leben zu leben, dass ich ein Segen sein kann auf dieser Erde. Und deshalb das Anliegen Sendung. Er will uns senden. Aber könnte Gott, könnte Jesus uns senden, seine Jünger senden ohne Gottes Erkenntnis? Sie erkannt hätten und immer wieder erkennen, Gott ist der Schöpfer, Jesus ist der Messias, der Retter. Sie würden ohne Botschaft gehen. Könnten sie gesandt werden, wenn sie in Uneinigkeit leben und die Liebe, die Einigkeit verlieren? Denn gehen sie mit einer Botschaft, vielleicht mit Wahrheiten, die aber tötet und kein Leben bringt. Also Gottes Erkenntnis, die Einigkeit und dann dieses Geheiligtsein, dass das, was wir jetzt den Menschen weitersagen sollen, dass das durchdrungen ist von Gottes Gegenwart, von der himmlischen Welt, von der Einigkeit des Himmels und von der Heiligung des Himmels. Und dann ist diese Sendung, ich, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir stellen uns natürlich hier die Frage, wie hat Gott den Sohn gesandt? Ich habe schon oft gesagt, Jesus kam auf dieser Erde, er ging zum Kreuz. Und er sagte, ich gebe mein Leben freiwillig. Da ist ein Auftrag, ich gehe. Das ist genau wie, als wenn ich jetzt fragen würde, wer will sich senden lassen? Und dann gehen die Hände hoch. Hier bin ich ja. Jesus kam zu uns, wie sandte der Vater den Sohn? Er sandte ihn mit Begleitung, mit der himmlischen Welt, mit der himmlischen Ausrüstung, mit der himmlischen Vollmacht, aber nicht zuletzt mit einer Wahrheit voller Liebe und Barmherzigkeit. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So wie du mich gesandt hast, so sende ich sie auch. Mein Vater, ich weiß, in welcher Welt ich sie hineinsende. Ich weiß, dass sie umgeben sein werden von Anfechtungen, von Anfeindungen. Ich weiß, dass sie leiden werden. Ich weiß, dass sie sterben werden. Aber Jesus, ich sende sie mit deiner Kraft, mit deinem Schutz, mit deiner Botschaft, mit dem Auftrag des Himmels. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis ans Ende dieser Welt und bis an den Enden dieser Welt, wo auch immer wir sind. Es gibt keinen Ort, es gibt keine Stadt. Kennst du das Lied? Herrliches, neueres Lied, wo Jesus nicht ist. Auch wieder der Gedanke von der Einleitung erst. Ein wunderbarer Gott, der uns nicht nur sendet, sondern der mit uns geht. Und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin. Nicht in meiner Macht, sondern in seiner. Nicht in meinem Namen, sondern in seinem Namen. Nicht mit meiner Kraft, um mich zu schützen, sondern mit den Legionen der Engel. die Gott für uns ausgesandt hat. Und das fünfte und letzte Anliegen, das ich herausnehmen wollte aus dem Evangelium Johannes Kapitel 17. Die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Und es heißt, Vater, ich will, Vater, ich möchte, Vater, ich bitte dich darum, Vater, ich ringe darum. Es ist mein Herzenswunsch, sie alle wiederzusehen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Ewigkeit. Jesus hatte nicht nur einen Auftrag für sie und auch nicht nur einen Auftrag für uns. Jesus lässt uns nicht zurück auf dieser Erde und geht, ohne uns den Schutz zu geben. Jesus lässt uns nicht zurück, ohne eine Perspektive für unser Leben. Das heißt, was auch immer wir durchmachen auf dieser Erde, was ist es schon im Vergleich zur Ewigkeit? Von Schindler, diesen Film, der manches verkauft hat, um noch mehr Menschen zu retten, damals in der Geschichte hier in Deutschland, vor dem Tod. Und zum Schluss mit seinem Ring und Verschiedenes kommt und sagt, hätte ich doch noch mehr. Hätte ich doch dafür, darauf verzichtet und darauf. Unser Gott im Himmel, Jesus Christus, freut sich über all unser Leben. Über jeden Urlaub, über alles Schöne und Gute. Deshalb hat er die Blumen geschaffen mit Parfüm, mit Farben. Herrlich, ne? Deshalb ist Bergen die Umgebung so schön. Aber dieser wunderbare Gott, der das alles wunderbar geschaffen hat, der will uns zeigen, es gibt noch etwas viel Schöneres. Es gibt etwas, wofür es sich lohnt, zu kämpfen, zu leben, zu verzichten. Es gibt etwas, was uns helfen sollte, das Wichtige von dem Nichtigen zu unterscheiden. Es gibt etwas, was uns helfen sollte, alle Versuchungen des Lebens und Zweifel, was auch immer kommen mag, uns helfen sollte, wie Petrus die Hand ausstreckt und sagt, Herr, rette mich, hilf mir, ich bin am Versinken. Und er tut es. Er tut es. Er geht mit uns durch dieses Leben und er hilft uns, für die Ewigkeit zu leben. Und deshalb möchte ich dir die Frage stellen. Jesus möchte, dass du im Himmel bist. Möchtest du es auch? Jesus betet und kämpft für dich und für mich mit unaussprechlichen Seufzern. Er sendet seine Engel, er schickt seinen Geist, er schickt Boten, er gibt uns sein Wort, er gibt uns diese Pfeiler des Glaubens. Erinnerst du dich? Und inmitten der verschiedenen Phasen unseres Lebens, wenn wir ihn erkannt haben, wenn wir Jesus als Retter angenommen haben, dann kommt er durch seinen Geist, durch sein Wort und hilft uns, dass wir immer wieder erkennen, wo wir nach rechts oder nach links abbiegen sollen. Dann gibt er uns den Frieden im Herzen für die richtige Entscheidung. Oder wie Jakobus es sagt, Kapitel 1, er sagt, wem der Weisheit mangelt, der bitte. Das ist der Weg, wie Gott uns leitet. Er gibt uns Weisheit, sein Wort zu erkennen, das Richtige von Falschen zu unterscheiden. Und er gibt uns den Frieden, selbst in der Nacht. Und dann einmal kommt dieser Tag, wo es ein großes Wiedersehen gibt. Es gibt so ein altes Lied, eines der ersten Lieder, die ich in meiner Jugendzeit gelernt habe, nachdem ich mein Leben in Brasilien Jesus übergeben hatte. Den ersten, den ich sehen werde, wird Jesus sein. Er wird dich empfangen. und er trägt dich durch dieses Leben. Strecke deine Hand aus, vertraue ihm und lass dich nicht durch den Bösen durcheinander bringen, sondern wenn du deine Hand ausstreckst und an den Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist glaubst und dein Leben immer wieder in die Hände des lebendigen Gottes gibst, dann will niemand mehr als Jesus, dass du das Ziel erreichen möchtest. Gott segne euch, Gott segne uns und helfe uns, den richtigen Weg nicht nur begonnen zu haben, sondern die Laufbahn vollenden und das Ziel erreichen. Gott segne euch, ganz besonders auch hier in der Gemeinde.